Wir hatten uns vor einiger Zeit mit der Frage beschäftigt, wie es eigentlich weitergeht, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Und wir hatten am Beispiel von Jesus gesehen, was er getan hat, nachdem der Gottesdienst aus war. Er ist einfach hingegangen, hat weitergemacht. Er hat Menschen besucht, die Witwen, die Waisen, die Kranken und die Menschen, die Erlösung brauchen, auch seine Glaubensgenossen, und Wunder geschahen. Und das fand ich sehr motivierend und ermutigend, dass wir nicht am Sonntag aufhören, sondern weitermachen. Und wir haben auch gehört, dass es möglich ist, voller Freude in die vor uns liegende Woche zu gehen und auch voller Freude zu bleiben. Dass das also nicht hier am Sonntag im Gottesdienst zurückbleiben muss, sondern wir haben gehört, dass der Herr die Quelle unserer Freude ist und dass deswegen die Freude bei uns ist und mit uns geht und uns begleitet. Und wenn wir ihm begegnen im Gebet durch das Wort Gottes und indem wir seine Gnade ganz praktisch persönlich erfahren, dann werden wir ganz automatisch, wie selbstverständlich, mit seiner wunderbaren, übernatürlichen Freude erfüllt, die letztendlich nichts mit Montag zu tun hat, nichts zu tun hat mit irgendwelchen äußeren Umständen. Und heute möchte ich ein bisschen weitermachen. Ich habe mich ja mit dieser Frage, mit diesem Thema, die Freude Gottes, noch ein bisschen weiter beschäftigt. Und ich bin auf ganz interessante, erstaunliche Fakten gestoßen, was die Bibel alles dazu zu sagen hat. Und das sind auch sehr praktische Hinweise, wie Gottes Freude in uns bleiben kann, in uns wachsen kann und wie sie auch am Montag noch da sein kann. Und es ist tatsächlich möglich, dass die Freude des Sonntagsgottesdienstes bleibt und am Montag noch da ist und uns auch in die kommende Woche hinein begleitet. Es ist möglich, und es ist möglich, weil Gott da ist, weil es die Freude Gottes ist, nicht unsere eigene persönliche Freude. Und das erste erstaunliche Detail, welches ich über Freude und über die Frage, wie Freude auch am Montag noch funktioniert, herausgefunden habe, ist folgendes: Freude und Gehorsam gehören zusammen. Freude und Gehorsam gehen Hand in Hand. Göttliche Freude ist eine Folge von Gehorsam Gott gegenüber. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, so Moment mal, also Gehorsam und Freude, also das geht überhaupt nicht zusammen, das passt überhaupt gar nicht zusammen. Wie kann das sein? Das sind zwei unvereinbare Gegensätze. Dann denken wir an unsere Kindheit, wenn die Eltern denn reinkamen, so Zähne putzen und ab ins Bett, und du hast als Kind gedacht so, oh nein, jetzt muss ich meinem Vater, meiner Mutter gehorsam sein und ins Bett gehen. Ne? Oder Licht aus, jetzt wird nicht mehr gelesen, dann hast du noch die Taschenlampe unter der Decke gehabt und gehofft, dass dich die Eltern nicht erwischen, ja, weil Vatern hat es gesagt, Muttern hat es gesagt und du musst ja irgendwie gehorsam sein oder so. Das Ultimative, ja, die schlimmste Strafe war dann: Heute Nachmittag besuchen wir Oma und Opa und nach dem Mittagessen gehen wir mit ihnen durch den Park spazieren. Also für manche scheint das toll gewesen zu sein. Ich fand das immer total schrecklich, habe mich total gelangweilt. Also habe meine Großeltern schon gerne gesehen, aber irgendwie so dieser Sonntagsspaziergang, ja, und dann haben meine Eltern immer drauf bestanden und du kommst mit und so. Also Gehorsam bedeutete immer Frust und Langeweile und war immer schwierig und passte irgendwie nicht so richtig zusammen. Und so haben wir diesen Gedanken entwickelt, dass Freude und Gehorsam ein totaler Gegensatz sind, dass das auf gar keinen Fall zusammengeht. Ne? Also stell dir das so vor, es ist ein schöner, warmer Sommertag und du gehst durch die Stadt und Leute kommen dir entgegen mit einer Eistüte und schlecken da irgendein leckeres Eis und dir geht schon beim Vorbeigehen, läuft dir schon das Wasser im Munde zusammen und dann gehst du zu deiner Lieblingseisdiele. Ja, du bist da schon bekannt und berüchtigt und dann sagt die Bedienung dahinter dem Tresen zu dir: Schön, dass du wieder da bist, wir haben eine neue Eiskreation, willst du was davon haben? Und du denkst so an dieses leckere Eis, was du sonst immer nimmst und irgendwas Fruchtiges oder was Cremiges oder was, ne, gibt ja so ganz verschiedene Sachen, so, dann sagst du: Ja, klar, gerne, gib mir mal diese neue Kreation. Und dann reicht dir die Person eine Waffel mit so einer grünen Eiskugel rüber und du beißt da in dieses Eis so herzhaft rein und du stellst fest: salziges Basilikum-Eis. Das gibt's wirklich. Ich habe das zweimal gelesen. Aber in etwa gehören Freude und Gehorsam für uns zusammen. Ne? So salziges Basilikum. Du hast was anderes erwartet. Ja, Erdbeere, Melone, was weiß ich, irgendwas mit Cookies und du kriegst salziges Basilikum-Eis. Das passt nicht. Das ist ein unüberwindbarer Gegensatz, zumindest für mich. Mag Leute geben, die das mögen. Wir können hinterher für dich beten. Okay, jedenfalls, also Gehorsam und Freude gehören irgendwie nicht zusammen. Aber die Bibel berichtet uns sehr wohl davon, dass es zusammengehört und berichtet sehr wohl davon, dass Freude aus Gehorsam herauskommt. Und das hängt auch immer ein bisschen so mit unserem Gottesbild zusammen und mit dem, was wir unter Gehorsam verstehen. Und es gibt ein ganz tolles Beispiel in der Bibel, ein Gleichnis, das die meisten von uns kennen, das genau darüber Auskunft gibt. Und Jesus bringt dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Also da ist ein reicher Mann und der hat eine Menge Geld, eine Menge Kohle und der hat 3 Verwalter und irgendwann entscheidet er sich und sagt, okay, ich werde jetzt ins Ausland gehen, ich bin längere Zeit weg. Er bestellt seine Verwalter und gibt ihnen den Auftrag, sein Vermögen zu verwalten. Und er gibt jedem offenbar physisch eine bestimmte Anzahl von Talenten. Und ich habe das mal umgerechnet, der eine bekommt 5, der andere 2, der andere 1. Also ein Talent sind ungefähr, also Pi mal Daumen, 150.000 Euro. Das heißt, er gibt dem einen 750.000 Euro, dem anderen gibt er 300.000 Euro und dem dritten 150.000 Euro. Und er sagt hier, das ist mein Vermögen, bitte verwalte das und vermehrt das. Also das war ganz offensichtlich die Anweisung, das Geld nicht nur irgendwie zu einzuschließen, sondern zu vermehren und etwas damit zu machen. Und ihr kennt die Geschichte, der eine gewinnt zu den bereits vorhandenen 5 Talenten, zu den bereits vorhandenen 750.000 Euro, nochmal 750.000 dazu, also eine traumhafte Rendite. Ja, ja, hinterher hat er 1,5 Millionen Euro, beim nächsten ist es genauso, der macht aus 300.000 600.000 Euro und der dritte, das ist ja der tragische Punkt dieser Geschichte, der nimmt das Geld und schließt es im Banksafe ein. Ne? Steckt das in Umschlag, tut es da rein, schließt ab. Und als der reiche Mann wiederkommt und abrechnen will, bestellt er wieder die 3 und er ist ganz begeistert und sagt, toll, das hast du gut gemacht zu dem einen, du hast das verdoppelt, du warst treu. Und er lobt jeden einzelnen Verwalter, nur den dritten nicht, einfach weil er mit diesem Geld nichts gemacht hat. Er hat es nur ins Bankschließfach getan, hat noch nicht mal irgendwie was damit gemacht, dass er Zinsen bekommen hätte oder so, damals gab es noch welche. Und er lobt diese beiden Männer, die mit dem Geld umgegangen sind und die seinem Befehl gehorsam waren, die das getan haben, was er gesagt hat. Und er sagt, recht so, du guter und treuer Knecht, sagt ihr zu beiden. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Dieses Gleichnis Jesu ist eine Erklärung, wie Gehorsam Gott gegenüber und wie Freude zusammenhängen. Das ist ja zunächst mal ein Endzeitgleichnis, das bezieht sich sicherlich auf die Freude, die wir bekommen werden, wenn wir dann bei Jesus sind, wenn wir unseren Lauf hier auf der Erde vollendet haben, wenn wir treu mit dem umgegangen sind, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Aber ich persönlich glaube auch, dass sich das durchaus auch auf die Freude bezieht, die wir schon hier als Angeld auf dieser Erde haben können, wenn wir Gott gehorsam sind, wenn wir das tun, was er uns gesagt hat. Und das hast du bestimmt schon selber festgestellt. Immer, wenn du Gott gehorsam bist und das tust, was er gesagt hat, dann wird schon jetzt Freude in deinem Leben freigesetzt. Und Jesus zeigt dir diesen Zusammenhang ganz klar auf. Auch noch an anderer Stelle im Johannesevangelium, Johannes 15, Vers 10 und 11. Da sagt Jesus, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Also Jesus sagte hier, das zu tun, was der Vater gesagt hat, wird dafür sorgen, dass wir in der Liebe Gottes bleiben, erstens, und dass uns die Freude Gottes erfüllt und zwar auf vollkommene Weise. Also Jesus stellt hier einen direkten Zusammenhang her zwischen dem, Gott gehorsam zu sein, das zu tun, was Gott gesagt hat, und Freude, die Gott in unser Leben hineinlegt. Und hier steht, meine Freude soll euch erfüllen und eure Freude soll vollkommen sein. Also nicht nur ein bisschen, sondern viel Freude, wenn wir den Willen Gottes tun. Und das ist ein geistliches Geheimnis. Immer wenn wir dem folgen, was Gott zu uns in seinem Wort gesagt hat, und das können wir ja nachlesen, immer wenn wir das tun, was Gott zu uns persönlich gesprochen hat, Also wenn wir in unserer Berufung gehen, das tun, was er uns durch prophetische Eindrücke und so weiter gesagt hat. Und immer wenn wir als Gemeinde das tun, was der Herr seinem Leib der Gemeinde als Auftrag gegeben hat, werden wir erleben, wie die Freude Gottes uns erfüllt. Ganz automatisch, ganz von selber. Und deswegen passen Freude und Gehorsam auch zusammen. Und das hat nichts mit preußischem Gehorsam zu tun, mit preußischer Disziplin oder Kadavergehorsam. Ja? Manchmal sagen ja Leute so, ja, Gott ist genauso, ne? Der stellt 100.000 Gebote auf und das muss ich dann tun. Und wenn ich irgendwas falsch mache und irgendwas nicht mache oder nicht so mache wie er, dann kriege ich was mit der religiösen Keule. Mein lieber Freund, was ist das für ein Gottesbild, was du da hast? Das ist nicht das Bild, was die Bibel uns von Gott vermittelt. Das ist ein oberflächliches Bild, etwas, was du vielleicht irgendwo gehört hast, was du vielleicht irgendwo oberflächlich in der Bibel gelesen hast. Aber wenn du dort eintauchst, wenn du dir die Mühe machst, Gott kennenzulernen, auf Gott einzugehen, dann wirst du feststellen, dass Gott kein despotischer Gott ist, dass Gott kein Gott ist, der Kadavergehorsam verlangt, sondern der für uns gute Pläne hat, der für uns gute Gedanken hat und die in unserem Leben Segen und Freude freisetzen, wenn wir sie tun. Das ist sein Ziel, das ist das, was er möchte. Er möchte, dass unser Leben gelingt und er möchte, dass unser Leben mit Freude erfüllt ist. Und das gelingt, wenn wir seine Pläne für unser Leben tun und nicht unsere eigenen Pläne, so weise sie uns auch immer erscheinen mögen. Gott ist immer gut zu uns. Und er möchte uns segnen und er möchte, dass es uns persönlich und auch als Gemeinde gut geht. Und dazu sollen wir in seinen Wegen gehen und das tun, was er gesagt hat. Und das kannst du auch am Montag tun, weil der Gehorsam Gott gegenüber nicht am Sonntag nach dem Gottesdienst aufhört. Ne? Also das ist jetzt nicht so, oh, ich gehe heute Morgen zum Gottesdienst und dann erfülle ich meine christliche Pflicht. Ja, dann war ich ja gehorsam, ich habe ja getan, was Gott von mir verlangt hat, aber am Montag, dann mache ich endlich wieder das, was ich will. Gott ist für den Sonntag zuständig und nicht für den Rest der Woche. So ist es nicht. Ganz im Gegenteil, entscheide dich, das zu tun, was Gott gesagt hat, und zwar jeden Tag, weil er jeden Tag bei dir sein möchte und bei dir ist und weil er möchte, dass du jeden Tag seine Freude und seine Gnade ganz praktisch erlebst. Wenn du bei dem bleibst, was Gott dir gesagt hat, was du aus dem Wort Gottes erkannt hast, wirst du erleben, wie die Freude Gottes dauerhaft auf dir bleibt. Gott gehorsam sein. Das ist kein Widerspruch. Die zweite erstaunliche Tatsache, die ich herausgefunden habe, ist, Freude kommt aus der Gemeinschaft mit anderen Christen. Aber da sitzt doch Schwester XY neben mir, die ist mir neulich auf die Füße getreten und die war ganz böse zu mir. Da kann ich mich gar nicht drüber freuen. Kennst du bestimmt auch. Wir leben in einer extrem individualistischen Gesellschaft und wir betrachten ganz häufig nur uns selbst und bewerten alle Dinge aus unserer persönlichen Warte, aus unserer persönlichen Sicht. Aber wenn du in der Bibel liest, dann wirst du feststellen, dass die meisten Verheißungen der Bibel und viele Anweisungen, die Gott gegeben hat, zum Beispiel in den Briefen und so weiter, immer an die Gemeinde gerichtet sind. Also es ist viel weniger von uns persönlich die Rede, sondern sehr, sehr häufig, fast immer, ist die Rede von der Gemeinde. Das heißt, das, was Gott gesagt hat, richtet sich an die Gruppe der Gläubigen. Und Gott hat unser Christsein so angelegt, dass wir nicht alleine sein sollen und dass wir auch als Christen alleine nicht überleben können. Ja, weißt du, ich höre manchmal Leute, die sagen so, ja, ich bin ja Christ und ich folge dem Herrn, aber zu einer Gemeinde gehe ich nicht. Und da frage ich mich so, ups, ich habe neulich ein Zitat gelesen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der hat ein Buch darüber geschrieben und der sagte, ein Christ ohne Gemeinde steckt in erheblichen Schwierigkeiten. Und das stimmt. Wenn wir alleine irgendwo versuchen, dahin zu vegetieren als Christen, stecken wir in erheblichen Schwierigkeiten. Manchmal sagen Leute zu mir, ich brauche keine Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Ich bin so oft enttäuscht worden, die sind alle so gemein zu mir oder so. Oder, ja, Gott ist doch bei mir. So, Gott, YouTube und ich, das reicht doch. Ich bin total dankbar für die elektronischen Medien und die Social Media und so weiter. Ich finde, das ist eine super Ergänzung. Wir machen das ja auch selber. Benutzen das selber, aber die Bibel ist nicht oder unser Christsein ist nicht so angelegt, dass wir das alleine leben können, dass wir es vor dem Bildschirm, vor dem Fernseher leben können. Die Bibel redet immer davon, dass wir als Christen gemeinsam mit Christus ein lebendiger Organismus sind. Die Rede ist davon, dass er das Haupt ist und dass wir sein Leib sind, dass wir die Glieder an seinem Leib sind und dass wir zusammengehören, dass wir nicht alleine existieren können, dass der Finger nicht irgendwo abgetrennt von der Hand irgendwo da oben herumwabern kann oder das Bein, das eine Bein nach rechts geht, das andere Bein nach links und so weiter. Das funktioniert nicht. Wir sind ein Leib, sagt uns die Bibel, und wir funktionieren wie ein Körper nur zusammen. Wir funktionieren nur zusammen. Und Jesus nochmal ist das Haupt, der Kopf dieses Körpers, und jeder von uns ist verbunden mit dem anderen und Teil dieses Leibes. Und nicht zu einer Gemeinde zu gehören, keine Gemeinschaft zu pflegen, mit anderen Christen zu haben, ist so, als ob du dir einen Arm oder ein Bein abhackst. Dann lebst du zwar noch, aber du kannst nicht mehr richtig gehen und nicht mehr richtig arbeiten, nicht mehr richtig funktionieren. Wir brauchen einander, damit der Leib funktionieren kann und damit du funktionieren kannst. Und da gibt es in der Bibel gar keine andere Sicht. Gar keine andere Sicht, wir gehören zusammen. Weißt du, ich wundere mich oft, ja, wenn ich so Berichte lese von Open Doors oder so, wenn ich lese von unseren Geschwistern im Iran oder in Afghanistan oder in China, selbst in Nordkorea, in der Untergrundkirche, die tun alles, um sich zu treffen. Die gehen die allergrößten Risiken ein. Warum? Warum? Naja, klar, das Internet ist natürlich auch zensiert, elektronische Medien werden möglicherweise abgehört, klar, aber ich sage mir immer, da muss noch etwas anderes sein. Sie tun das, weil sie verstanden haben, ich brauche meinen Bruder, ich brauche meine Schwester. Wir müssen zusammen sein als Gemeinde. Und es reicht nicht, es kann nicht sein, dass ich meinen Glauben nur alleine lebe. Weißt du, und wenn sie das tun, wenn sie das erkannt haben, um wie viel mehr wir, die wir uns total frei und ohne irgendwelche Einschränkungen versammeln können. Ihr Lieben, es ist ein Irrtum, hinzugehen und zu sagen, ja, da ist ja Gott und ich lebe meinen Glauben. Das funktioniert nicht. Deswegen sagt Paulus zu den Korinthern auch, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. 1. Korinther 12, Vers 26. Also Paulus sagt hier, ja, wir sind ein Leib und wir leiden zusammen, aber wir freuen uns auch zusammen. Wir gehören zusammen, wir tragen einander, wir helfen einander, wir trösten einander und wir freuen uns miteinander. Deswegen sagt auch der Hebräerbrief, dass wir die Zusammenkünfte nicht versäumen sollen, dass wir nicht fernbleiben sollen, so wie einige sich das offensichtlich angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, je näher der Tag des Herrn kommt. Das haben offensichtlich einige nicht verstanden, dann wären sie nämlich den Versammlungen nicht ferngeblieben. Aber umgekehrt gilt eben auch, wenn wir die Versammlung, wenn wir die Gemeinschaft suchen, dann ist da Ermutigung, dann ist da Stärkung, dann ist da Tröstung, dann können wir uns gegenseitig tragen und wir können ohne das nicht auskommen. Es gibt also offensichtlich, sagt uns hier das Wort Gottes, eine kollektive Freude, die man nur dann erleben kann, wenn man Teil einer Gemeinschaft ist. Das ist ganz offensichtlich so. Und diese Gemeinschaft, die endet nicht am Sonntag nach dem Gottesdienst, so 12.30 Uhr ist Schluss, für euch ein bisschen früher, und dann gehe ich nach Hause. Nein, wir sind auch in der Woche verbunden miteinander. Wir haben auch unter der Woche Gemeinschaft, wir kümmern uns untereinander, wir rufen uns an, wir nehmen Anteil, wir beten füreinander, wir treffen uns auch physisch zu kleinen Gruppentreffen, oder zum Kaffee trinken oder zum Spazieren gehen, was auch immer. Wir sind füreinander da und miteinander unterwegs. Und Freude kommt aus Gemeinschaft. Und vernachlässige die Gemeinschaft nicht. Vernachlässige die Gemeinschaft nicht. Auch wenn das nicht immer einfach ist, der Herr schleift uns ja auch in Gemeinschaft, verändert uns, das brauchen wir auch. Aber die Freude Gottes ist da, wenn wir das tun, was er uns hier vorgegeben hat. Ein weiterer erstaunlicher Punkt in Bezug auf die Freude ist, dass Freude immer dann entsteht, wenn Gott handelt. In der Apostelgeschichte lesen wir so mehrere Begebenheiten, wie die Apostel umhergezogen sind und wie sie in bestimmte Städte gegangen sind, wie Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben und wie Zeichen und Wunder passiert sind und so weiter. Und von Philippus wird das gesagt, er ging mal in eine Stadt Samarias, er predigte ihnen den Christus und die Volksmengen hörten darauf und sie sahen die Zeichen, die er tat, denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und dann heißt das hier, und da war große Freude in jener Stadt. Da war große Freude in jener Stadt. Was war der Grund für diese Freude? Was hat Philippus gemacht? Christus wurde gepredigt, die gute Botschaft vom Evangelium wurde weitergesagt, Menschen bekamen ein neues Leben in Christus, sie haben neues Leben bekommen, neu angefangen, Menschen wurden freigesetzt von quälenden geistlichen Einflüssen von dämonischen Mächten und Menschen wurden geheilt, es passierten Heilungen und das setzte wie selbstverständlich Freude frei. Die Leute haben das gesehen, haben gesagt, preis dem Herrn, danke Gott, Gott ist da, er ist lebendig, er sorgt für uns. Und sie haben sich total gefreut, natürlich, wenn dämonisierte Leute frei wurden, die gelitten haben, die nicht frei leben konnten, frei geworden sind, wenn die Kranken gesund geworden sind, dann war da Freude, selbstverständlich. Und deswegen, ihr Lieben, lasst auch uns als Gemeinde dafür beten, dass Gott unter uns handelt, dass mehr Zeichen und Wunder unter uns geschehen. Lasst uns das doch erwarten, was der Herr in seinem Wort gesagt hat. Lasst uns doch auf der Verheißung stehen und sagen, Herr, hier hast du es aufgeschrieben, hier hast du es gesagt, wir wollen das erleben, wir wollen deine Kraft erleben. Wir leben nicht mehr damals in der Apostelgeschichte, aber du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir wollen deine Kraft und dein Wirken unter uns erleben, damit große Freude auch in unserer Stadt ist, damit große Freude auch in Husum ist. Nicht nur in unserer Gemeinde oder in den anderen Gemeinden, sondern in unserer Stadt, dass Menschen das sehen, wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun, der sich um uns kümmert. Dann wird große Freude sein. Und damit zusammenhängt auch, dass immer dann, wenn Menschen Jesus kennenlernen und zu diesem neuen Leben durchbrechen, dass große Freude im Himmel sein wird. Ganz selbstverständlich. Jesus hat darüber gesprochen, er hat dieses Gleichnis von dem verlorenen Schaf gegeben. Da sind 100 Schafe, eins geht verloren, der Hirte lässt 99 zurück, geht und sucht das eine Schaf. Und dann heißt es hier, wenn er es gefunden hat, dann legt er es mit Freuden auf seine Schulter. Da ist Freude im Himmel, wenn ein Mensch zu Jesus findet. Und dann, wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir. Ihr Lieben, und die Freunde und die Nachbarn, das sind wir. Wenn Menschen errettet werden, wenn sie Jesus kennenlernen, dann nimmt Jesus diese Menschen und er ruft uns dazu, im Bild gesprochen, und sagt, hey, freut euch mit mir, da ist wieder jemand, der mich gefunden hat, der in mein Reich eingetreten ist. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht nötig haben. Da ist Freude im Himmel, wenn Menschen Jesus als ihren persönlichen Herrn und Retter kennenlernen. Warum? Jedes Mal, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, Jesus nachzufolgen, dann wird in der sichtbaren und unsichtbaren Welt verkündigt, dass der Tod Jesu am Kreuz nicht umsonst war. Und dass das keine spinnerte Einbildung ist, kein religiöser Flitz, sondern dass das Realität ist, dass das kein Märchen ist, kein Bild, keine Allegorie, sondern eine praktische Wahrheit, die sich in unserem Leben auswirkt und die spürbar ist und sichtbar ist und erlebbar ist. Und dadurch wird Jesus geehrt, dadurch wird der Vater geehrt und im Himmel herrscht große Freude. Und wir sind noch einmal diese Freunde aus diesem Gleichnis und wir können uns mit Christus freuen, auch wenn wir selber hingehen und Menschen von dem erzählen, was er uns geschenkt hat. Also da ist Freude für uns möglich, Freude ist da und wir können all das am Montag und auch an jedem Tag der Woche tun. Tu einfach das, was Gott dir gesagt hat. Das ist das Erste. Tu einfach, was Gott dir gesagt hat. Und ich möchte dir diese Frage stellen, was ist es, das Gott zu dir gesagt hat, dass du tun sollst? Was hat Gott dir gezeigt? Vielleicht schon vor vielen Jahren. Was ist es, wo du gemerkt hast, ja, Gott möchte, dass ich in diese oder jene Richtung tue, dass ich dieses oder jenes tue, sei es persönlich oder auch im größeren Zusammenhang in der Gemeinde. was ist es? Und frag dich auch, und was hält mich ab, das zu tun? Was hält mich ab? Was weiß ich schon seit vielen Jahren, aber ich habe es irgendwie nicht umgesetzt? Geh damit am besten noch heute zu Gott und sag, Herr, und ich entscheide mich neu, dir gehorsam zu sein und deinen Willen zu tun. Das zweite ist, suche Gemeinschaft und pflege sie. Und auch hier will ich dir die Frage stellen, die unbequeme Frage stellen, was hält dich davon ab, Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern zu pflegen? Ich meine, ihr seid hier, aber vielleicht siehst du das jetzt auf YouTube oder du hörst das als Audio und ich will dir die Frage stellen, was hält dich davon ab, Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern zu pflegen und zu suchen? Sind da vielleicht Dinge in deinem Leben, von denen du genau weißt, dass sie nicht richtig sind und dass sie nicht in deinem Leben sein sollten? Vielleicht vermeidest du dadurch eine zu große Nähe zu deinen Mitchristen, weil du nicht möchtest, dass jemand das sieht oder dich darauf anspricht oder Fragen stellt. Ich möchte dich einladen, kehr um und stell das ab. Geh nicht einfach weg und sag, die Konsequenz ist, dass ich nicht mehr zur Gemeinde gehe und meine Geschwister nicht mehr sehe. Nein, die Konsequenz muss sein, dass du Buße tust und umkehrst und dass du das Richtige tust. Das, was du von Gott erkannt hast, das ist der richtige Weg. Alles andere führt in die Irre. Und dann streck dich danach aus. Das war das Dritte, dass Gott stärker wird. Und wenn du jemanden in der Gemeinde siehst oder in deiner Kleingruppe, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, wo immer du gerade bist, in deiner Nachbarschaft, wenn du jemanden siehst, der krank ist, der leidet, der bedrückt ist, der in Not ist, dann biete ihm doch an, mit ihm zu beten. Hilf ihm praktisch oder sei einfach da für diese Person. Und wenn du dann siehst, wie Gott handelt, dann wird deine Freude und auch die Freude dieser Person groß sein. Wie selbstverständlich. Und das Vierte war, sei bereit, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die gute Botschaft weiterzusagen. Und diese Freude wird nicht nur den Himmel und die Engel im Himmel erfüllen und den Vater, sondern dich gleich mit. Und wenn du heute Morgen merkst, dass dir Freude verloren gegangen ist, dann mach einfach mit dem weiter, was ich gerade gesagt habe, hör nicht auf damit und bitte Gott um Weisheit und um Einsicht und bitte ihn um diese Freude und sag ihm, Herr, stell die Freude in meinem Leben wieder her und wenn es nötig ist, dass ich Dinge verändere, dann zeig mir das und dann will ich auch das tun. Amen.